Hallo, es ist wieder Sprechstundenzeit und es ist ja keine gewöhnliche Sprechstunde, sondern wir sind ja in der weltberühmten Analytics-Sprechstunde. Und wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema, nämlich wir wollen uns heute mal ein bisschen damit beschäftigen, nicht wie man Reports erstellt oder wie man andere Sachen macht, sondern wie man wirklich Dinge in Analytics findet, die einem helfen, seine Produkte und sein Marketing besser zu machen. Und mit dabei, wie immer, ist auch Maria. Hallo Maria, wie geht's dir?
Hi, alles super bei mir.
Perfekt. Und heute kannst du eigentlich auch direkt starten, weil du hast sozusagen auch, nachdem ich so meine Idee gesagt habe, was ich heute machen will, eigentlich das richtige Oberthema dafür gefunden.
Genau, ich habe mich, also als du gesagt hast, was so deine Idee war, habe ich mich daran erinnert, an praktisch eine Situation beim Kunden von mir, mit dem ich gerade ein On-the-Job-Training mache. Also ich begleite die ein Marketing-Team dabei, sich Analytics einzuarbeiten und es sozusagen für ihr Marketing-Reporting zu benutzen, also das Tool, ihre Daten. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das Team einfach einen sehr, sehr starken Fokus darauf hat, so diese regelmäßigen, langfristigen Monitorings, also von irgendwie Kampagnen, von den Kanälen zu machen, Reports und Dashboards dafür aufzusetzen. Aber dass sich niemand, würde ich vielleicht nicht sagen, aber sehr wenig Leute irgendwie Zeit dafür nehmen, auch explorativ mit den Daten umzugehen und sich Fragen zu stellen, neugierig zu sein, in Analytics reinzuschauen, zu gucken, okay, wie kann ich die Fragen in Analytics beantworten? Und da ist dieses Thema der explorativen Datenanalyse oder von so Ad-Hoc-Analysen, hat da irgendwie total gut dazu gepasst.
Ja, also das stimmt. Das ist auch wirklich eigentlich gehört ja auch eigentlich beides zusammen. Also man setzt ja die Reports meistens auf, um da beispielsweise zu sehen, okay, der Kanal, also der Marketingkanal XY hat jetzt irgendwie an Performance nachgelassen und das kann ja dann auch ein Startpunkt sein, um zu sagen, okay, jetzt mache ich mal eine Ad-Hoc-Analyse, um ein bisschen mehr darüber zu lernen, okay, was kann eigentlich der Grund sein, weshalb dieser Marketingkanal nachlässt? Also hat das was jetzt auf der Website, irgendeinen Effekt oder kann ich Muster erkennen, um beispielsweise dann den Marketingleuten irgendwie Tipps zu geben, wo sie vielleicht mal gucken können, ob sie irgendwas geändert haben?
Mhm. Auf jeden Fall. Aber ich denke auch, dass es andersrum möglich ist. Also ne, dass nicht nur möglich ist zu sagen, okay, ich gehe von meinen regelmäßigen Reports dazu über, mir einzelne Fragen zu stellen und die zu beantworten, sondern können natürlich auch einzelne Fragen, Ad-Hoc-Analysen auch eine Grundlage dafür sein, später langfristige Reportings zu erstellen. Oder zum Beispiel auch sein Tracking-Konzept zu erstellen. Weil wenn man sich zum Beispiel fragt, okay, in meinem Dashboard oder in meinem Report, was sind denn so eigentlich meine Benchmarks? In welche Richtung will ich optimieren? Ist das ein zu hochgegriffenes Ziel? Ist das Ziel okay, wenn ich mir irgendeine bestimmte Metrik vornehme, zu erreichen? Da kann man natürlich dann vorher in die Daten reinschauen, gucken, okay, wie war es denn in der Vergangenheit? Und so ein bisschen ganz grundlegende Statistik darauf anzuwenden, zu gucken, okay, was war so der Mittelwert, wie hat sich's in der letzten Zeit entwickelt, um dann zu sehen, okay, ist das ein realistisches Zielvorhaben für meine Marketingkampagnen oder für meinen Kanal. Und auch wenn man zum Beispiel sich ein Tracking-Konzept überlegt und ein Event feuern möchte, das sagt, okay, der Nutzer war so und so lange auf dem Blogartikel, das möchte ich jetzt als Zielvorhaben definieren, dann zu sagen, okay, was ist denn ein Zielvorhaben oder ab welchem Wert, wie lange war ein Nutzer auf der Seite, dass ich das hinterher als das Ziel wurde erreicht markieren kann. Dann zu sagen, okay, wie lange sind denn Leute durchschnittlich auf diesem Blogartikel, in welche Richtung geht es hier? Und all solche Fragen dann sozusagen später als Grundlage für einen Report zu nutzen. Also ich finde, es kann irgendwie in beide Richtungen sinnvoll sein.
Ja, das stimmt. Ja, du hast sehr gute Punkte genannt. Wie ist denn eigentlich deine Erfahrung, gerade wenn du so Training on the Job machst, ich meine, du hast ja schon gesagt, dass jetzt die Lust an, sag ich mal so, Ad-Hoc-Analysen gar nicht so großartig da ist oder oder noch gar nicht so richtig geweckt ist. Und auch meine Erfahrung ist so, dass viele, wenn sie dann ehrlich sagen, sagen, okay, sind einfach auch komplett überfordert den Möglichkeiten, die sie in Analytics haben. Also es gibt ja unzählige Standard-Reports und wir werden ja heute, sage ich mal, sogar noch über die Standard-Reports drüber hinausgehen. Also hast du da so einen Ansatz, wie du versuchst, ja, sag ich mal, jetzt nicht so erfahrene Analysten dazu zu bringen, auch mehr solche Analysen zu machen?
Ja, also ich finde, das Wichtigste ist, dass man mit der Frage anfängt. Also viele wissen gar nicht, okay, welche Fragen kann Analytics mir beantworten? Oder wenn ich eine übergeordnete, allgemeine Frage habe, zum Beispiel, keine Ahnung, wer ist meine Zielgruppe? Welche Leute sind eigentlich auf meiner Seite? Da stehen jetzt noch keine konkreten Dimensionen oder Metriken dahinter, wo man sagt, okay, ich klicke hier und dann sehe ich das und das. Man muss sich das ja immer erst übertragen von, was ist meine Frage, welche Metriken oder Dimensionen kann ich mir dafür anschauen, damit ich mir die Frage beantworten kann. Und diese Beziehung her, also ja, das Verständnis oder auch so ein bisschen einfach Übung da drin zu bekommen, das zu übersetzen von einer allgemeinen Frage zu, welche Metrik schaue ich mir dafür an, das finde ich total wichtig und das fehlt, finde ich oft. Und ich glaube, das ist halt eine Übungsfrage. Also es muss man einfach ein paar Mal machen, damit man irgendwie in die Denke reinkommt und halt ein Verständnis dafür entwickelt, was für Metriken gibt es und was sagen die mir.
Ja, guter Punkt. Also gerade mit der Fragestellung ist es wirklich ein guter Punkt, weil ja so eine explorative Analyse ohne richtige Zielrichtung kann funktionieren, aber gerade wenn man jetzt nicht unbedingt die Erfahrung mit dem Tool hat, kann man sich doch einfach schnell in Dingen verlieren, die einem nicht wirklich weiterhelfen. Aber du hast da bei mir zumindest einen ganz guten Punkt getriggert. Also was ich zum Beispiel oder was ich manchmal sehe, ist gerade bei Analysten, die sozusagen in der Analytics oder in der Data-Abteilung sitzen, dass sie dann sagen, ja, ich weiß jetzt auch gar nicht so richtig, wo ich jetzt schauen soll oder was ich da optimieren soll. Und eigentlich kriege ich ja nur von den ganzen Fachabteilungen Tickets und soll irgendwelche Reports erstellen. Und das kann man am besten dann durchbrechen, indem man beispielsweise sagt, ich setze mich 2-3 Tage einfach in irgendwelche Fachabteilungen rein. Also sei es jetzt Produktmanagement, Marketing, vielleicht auch die Editoren vom Content, also eigentlich alle, die, sage ich mal, irgendwie mit der Website zu tun haben. Manchmal kann es zum Beispiel auch für den Einkauf interessant sein. Und versuche einfach zu erfahren, mit was für Problem oder mit was für Fragestellungen, und da kommen wir wieder zu der Frage, die eigentlich zu tun haben. Und dann kann ich natürlich mit meinem Analytics-Wissen versuchen, diese Fragestellung mir anzuschauen, zu schauen, okay, kann ich da jetzt aus meinen Daten, die ich habe, vielleicht was Interessantes rausarbeiten. Und dann gehe ich wieder zurück und gucke halt, mach genau so eine Ad-Hoc-Analyse und schaue einfach mal, ob ich irgendwas ermitteln kann und kann dann mit den entsprechenden Fachabteilungen wieder sprechen und kann sagen, okay, ist das was euch weiterhilft? Ja, und wenn das dann tatsächlich funktioniert, dann kann man auch wieder einen Report aufsetzen.
Mhm. Ja, guter Punkt. Also in meinem Fall oder in dem Fall von meinem Kunden ist es jetzt so, dass die haben zwar ein relativ großes, sag ich mal, mittelgroßes Marketing-Team, also es sind schon 15 Leute, aber die haben nur eine Person im Unternehmen, die fürs ganze Tracking verantwortlich ist und das auch eher von der technischen Seite, also eher in Richtung Tech-Management-Betreuung. Und alle Reportings erstellen sich die Marketing-Manager selbst.
Okay.
Das heißt, die müssen da irgendwie selbst sich überlegen, welche KPIs sie brauchen und wo sie die Zahlen herbekommen. Und was ich dort als so ein bisschen so ein Hindernis gesehen habe, ist, dass viel halt, also es, ne, so dieser Effekt, das war schon immer so, wir haben schon immer auf diese KPIs optimiert und dann wird es halt praktisch so fortgeführt, aber so eine einzelnen Fragen sich immer wieder zwischendrin zu stellen, was ist hiermit, was können wir vielleicht noch anders machen, stimmen die Zahlen noch so, sind das noch gute Ziele, die wir uns gesetzt haben oder nicht, das fällt einfach so im gesamten Alltagsgeschäft so ein bisschen unter den Tisch. Und da habe ich tatsächlich versucht, das Team so ein bisschen zu pieksen und denen zu sagen, oh, guck mal, das ist doch eine interessante Frage. Genau, um einfach so diesen Reporting-Trott ein bisschen zu unterbrechen.
Ja, das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee, weil also ich muss ja auch zu mir sagen, ich bin ja tatsächlich jetzt kein so riesig großer Freund von Reportings. Also ich finde, Reportings sind wichtig, um zu schauen, okay, geht's meinem Patienten, also meiner Website gut? Also ist für mich so ein Health Monitoring. Das heißt, da macht es auch Sinn, irgendwie so ein Tages- oder ein Wochenreporting zu haben, wo ich halt immer schauen kann, okay, läuft irgendwie alles noch so weit, dass wir, keine Ahnung, uns Sorgen machen müssen, dass wir auf dem absteigenden Ast sind. Also einfach, um so globale Trends zu erkennen, okay, gibt es Kanäle, die sacken immer mehr ab, sag ich mal, leidet unsere Conversion Rate auf irgendeine Art und Weise. Aber viele andere Reports, oder es werden viele Reports erstellt, die, sage ich mal, deren Aussagekraft eher gering ist und wo man auch manchmal vermutet, dass sie Aussagekraft haben, die sie gar nicht ableisten können. Also ein Report, wie gesagt, ist für mich immer nur so ein Ansatzpunkt, um zu sehen, da läuft irgendwas falsch. Aber ich kriege selten, oder es gibt wenig Reports, die so gebaut sind, dass ich direkte Hinweispunkte bekomme, okay, da sollten wir vielleicht mal reingucken. Wie ist das, wie ist so deine Erfahrung mit Reporting?
Ich stimme dir absolut zu. Und wenn ich mit einem Team anfangen würde, Reports, sag ich mal, von null mir zu überlegen und zu gucken, okay, was macht Sinn, würde ich auch immer möglichst schlank vorgehen, wirklich nur die KPIs zu reporten, die aussagekräftig und irgendwie notwendig sind. Allerdings in der Realität, ne, wenn ich irgendwie in ein Team reinkomme, die haben dann schon Reportings, deren Vorgesetzte und die Vorgesetzten der Vorgesetzten erwarten, genau diese Zahlen jede Woche zu sehen. Und das zu ändern und dann zu sagen, ja Leute, was macht ihr eigentlich mit der KPI? Niemand guckt es sich an, darauf basieren überhaupt keine Handlungen, keine Entscheidungen werden getroffen, wenn die jetzt irgendwie um 5% abweicht. Warum schaut ihr euch die Zahlen an? Warum habt ihr wöchentliche Meetings über diese Zahlen? Puh, das ist schwierig.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist absolut schwierig. Und ich meine, ich habe sowas früher in, sag ich mal, meinen Jobs manchmal gemacht, gerade wenn es so Reportings gab, wo alle gesagt haben, das ist ganz, ganz wichtig, das darf nie abgeschafft werden, weil wir gucken da immer rein. Kannst du natürlich immer die Sache machen, dass du einfach irgendwelche, wie soll man sagen, Trigger in dieses Reporting reinbaust, also entweder irgendwelche Sätze, also gerade auf PowerPoint-Folien geht das ganz gut, so hinten auf Folie 34, einfach mal draufschreiben, falls du diese Folie gerade gelesen hast, gratuliere ich dir, weil du bist scheinbar der Einzige, der diesen Report liest, und dann gucken, ob sich jemand zurückmeldet.
Dir gebe ich ein Eis aus.
Tatsächlich. Ja, genau, man kann auch sowas machen. Also man kann auch sagen, okay, herzlichen Glückwunsch, du hast dein Eis gewonnen, melde dich einfach bei mir. Es hat sich tatsächlich nie jemand gemeldet. Also bei den Sachen, also auch die manchmal auch um andere Sachen, also Produktmanagement muss man manchmal lange Anforderungen schreiben. Da habe ich das ähnlich gemacht, also dass ich irgendwie hinten raus dann gepackt habe, okay, wer das jetzt liest, den lade ich gerne zu einem Kaffee ein. Es hat sich nie jemand gemeldet. Also manchmal kann man auch ganz gut so ein bisschen abtesten, lesen die Leute eigentlich was. Das ist auch ein Thema, was mich länger umtreibt, aber das sprengt jetzt so ein bisschen die Sendung. Eigentlich müsste man so konsequent sein, auch alle Reportings, die man erstellt, auch zu tracken. Also auch die Nutzung zu tracken und zu sehen, okay, wie viele Leute rufen das irgendwie auf. Ist natürlich jetzt, sage ich mal, mit den klassischen Reportings, was ja immer noch Excel ist, tendenziell etwas schwierig, weil man das jetzt wirklich nicht leicht tracken kann. Auch bei allen anderen Google Sheets kann man leider auch nicht tracken, gibt es auch keine richtige Möglichkeit. Auch zum Beispiel die ganzen Tableau und so weiter bieten keine Möglichkeit an Nutzung von Reports zu tracken, was eigentlich total schade ist, weil eigentlich wäre das richtig sinnvoll zu sehen, okay, wie arbeiten eigentlich die Leute mit meinem Dashboarding, weil ich meine, wir sind ja Analysten, also könnten wir eigentlich auch unsere Ergebnisse, unsere Arbeit tracken.
Auf jeden Fall, das wäre konsequent, ja.
Ja, aber es ist technisch leider auch nicht so ganz einfach. Also ich habe da immer mal ein bisschen geguckt, wie man sowas machen kann, aber nie so einen richtigen Weg gefunden. Und genau, und deswegen habe ich es dann entweder mit, man kann natürlich auch einfach mit falschen Zahlen arbeiten und gucken, ob jemand mal so ein Peak auf so einen Peak reagiert, ist dann aber ein bisschen kritisch, weil dann arbeitet man auch so ein bisschen, ja genau, arbeitet man halt so ein bisschen an seiner Vertrauenswürdigkeit, wenn man solche Sachen macht, deshalb.
Ja. Das stimmt.
Aber es ist zumindest ganz gut für jeden, einfach mal zu überprüfen, okay, arbeiten denn die Leute eigentlich, also sagen wir so, mein Ziel wäre es, heute ein bisschen rauszugeben, wenn ihr Reportings habt, dann versucht die Leute, auch die das Reporting bekommen, immer wieder dazu zu bringen, in Iterationen es zu verbessern und zu sagen, okay, was können wir weglassen, was können wir neu machen und so weiter.
Was braucht ihr?
Ich weiß, es ist schwierig.
Ja.
Genau, ja. Ja, die meisten haben dann mal keine Lust und sagen dann, ja, der ist doch gut
passt
so.
Passt schon. Richtig. Genau.
Ja. Da müsste man vielleicht einfach eine Kostenrechnung aufmachen. Müsste man sagen, okay, also bei uns ist es jetzt so, also pro Seite kostet so ein Report irgendwie 600 Euro und willst du denn wirklich noch alle Seiten haben? Mhm. gibt ja interne Kosten. Also ich meine, ja, in Größe, also es ist jetzt kleine Unternehmen nicht, aber in größeren Unternehmen gibt es ja schon interne Kostenverrechnungen. Vielleicht findet man da einen Weg. Ja. Ist ja ähnlich wie mit Meetings. Da kann man ja solche Instrumente auch einführen, um Meetings zu unterbinden. Ja, aber wir schweifen ab, weil wir wollten uns heute eigentlich über die Ad-Hoc-Analyse unterhalten und gar nicht über das Reporting. Genau, deshalb.
Wir hätten hier vielleicht irgendwie, bevor wir jetzt in die konkreten Werkzeuge in Analytics gehen, nochmal kurz anreißen, welche Anwendungsfälle es alles gibt für Ad-Hoc-Analysen. Also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer so die Entwicklung von einer Roadmap für Webseitenoptimierung. Also wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt in Conversion-Optimierung zum Beispiel steigen, das wieder aufnehmen, das Thema, dass man dann zuerst so eine allumfassende oder nicht allumfassend sein, aber eine Analyse fährt, um irgendwie herauszufinden, wo fangen wir an? Was sind Schwachstellen an meiner Webseite? Wo steigen Besucher aus? Wo machen die Besucher etwas anderes, als ich eigentlich möchte? Also anstatt irgendwie sich Produkte anzuschauen oder in den Warenkorb zu legen, gehen sie eher auf die AGBs oder FAQs oder etwas Ähnliches zu untersuchen oder sich die Frage zu stellen, was kann ich überhaupt testen an meiner Webseite, was kann ich verbessern irgendwie, also designmäßig, Texte, Videos, Content, Formate, all solche Fragen. Und dann, bevor ich überhaupt mit der Optimierung starte und alle meine Ideen gesammelt habe, welche Priorität haben die verschiedenen Testideen, wo sollte ich anfangen, in welcher Reihenfolge optimiere ich sozusagen. Also es ist immer so ein schönes Beispiel, was auch wahnsinnig Spaß macht. Meine Lieblingsprojekte. Also nicht nur, aber es macht wirklich Spaß.
Ja, das stimmt. Also zumindest dafür ist es auch echt ganz gut geeignet, um genau solche, also ich meine, das ist ja auch das Risiko, wenn man jetzt anfängt, Conversion-Rate-Optimierung zu machen und dann einfach loslegt, dann optimiert man nachher an einer Stelle, wo es eigentlich gar keinen großen Effekt hat. Also dann verbessert man vielleicht was, aber der Hebel dadurch, das sage ich mal, ja, ist einfach der falsche Hebel. Wenn der Hebel zu klein ist, dann hat das einfach keinen Effekt, wenn man vorher genau solche Analysen machen kann, wo man halt sehen kann, okay, das scheint eine Stelle zu sein, da läuft es irgendwie nicht so, wie ich es haben will. Das heißt also, da kommen mir zu wenig Leute weiter. Dann habe ich auch einen ganz guten Ansatzpunkt, um im Testen zu starten.
Genau, und das hat also, so eine Analyse hat auch irgendwie einen total krassen Effekt auf das Verständnis der einzelnen Personen von den Kunden, von der Webseite, von dem Nutzerfluss über die Webseite. Also jeder Marketingmanager oder Produktmanager hat ja dann immer so eine Vorstellung, ja, ich glaube, so und so funktioniert das, ja, und die Leute klicken halt da und fertig. Aber wenn man dann halt anfängt, wirklich sich damit zu beschäftigen und dann halt mal in die Tiefe zu gehen, dann merkt man, ah, okay, es sind gar nicht alle, es sind nur so und so viel Prozent und oh, guck mal, diese Seite wird auch total oft aufgerufen, nachdem die Leute diesen und jenen Content gesehen haben. So einfach wirklich, um das unabhängig jetzt von den blanken Zahlen ein viel besseres Verständnis davon zu bekommen, wie funktioniert der Nutzer und wie agiert er mit der Webseite.
Ja, sehr guter Punkt. Das stimmt. Also das kommt eigentlich immer wieder, dass man überraschende Erkenntnisse hat. Also sei es zum Beispiel jetzt Landingpages, die für SEO-Traffic besonders gut funktionieren. Also da auch manchmal, wo, was, so viele Leute kommen auf diese Seite, die haben wir doch eigentlich erst schon vor 8 Jahren geschrieben und hat doch eigentlich gar nicht mehr so eine richtige Relevanz für uns und hat auch noch nie jemand mehr drauf geguckt. Und dann hat man wieder was, wo man sagen kann, okay, vielleicht sollten wir diesen Artikel nochmal updaten und neu machen.
Ja, so als andere Anwendungsfälle ist mir noch eingefallen, alles, was irgendwie mit Zielgruppendefinition zu tun hat für die Marketingstrategie oder für die Konzeption von Kampagnen. Also viele Marketingmanager haben ja da irgendwie so immer eine Vorstellung im Kopf, ja, das ist unsere Zielgruppe, sie ist so und so alt, über die und die Kanäle erreichen wir sie. Aber wenn man dann nochmal in Analytics reingeht und sieht, aha, okay, diese habe ich angesprochen, aber wie sieht denn die Zielgruppe aus, die dann tatsächlich ein hohes Engagement hatte mit der Webseite, die sehr viel interagiert hat? Und da kann man dann nochmal Erkenntnisse sammeln und die Marketingkampagnen auch noch ein bisschen granularer gestalten oder ein bisschen nachjustieren.
Und das geht auch relativ gut. Also wenn man seine Marketingkampagnen auch das Tracking dafür sehr gut aufgesetzt hat, also hier wieder der Hinweis auf die UTM-Parameter, dann kann ich da natürlich richtig viel rausziehen.
Genau, dann über Ziele und die Zielvorhaben, worauf wollen wir eigentlich optimieren und irgendwie die Definition von einem Tracking-Konzept haben wir ja irgendwie schon am Anfang kurz gesprochen. Was noch spannend ist natürlich auch für die Content-Strategie, also welche Inhalte performen, welche Formate performen, welche Zielgruppe interessiert sich für welche Inhalte und welche Formate, also so, solche Kombinationen.
Und bei Content ist auch nochmal interessant, weil es auch häufig vergessen wird, die Suchanalyse. Also wenn ich interne Suche habe und die interne Suche halt zu tracken, macht immer Sinn, weil es auch sehr einfach zu implementieren ist in den meisten Fällen. Und da ist es immer spannend zu sehen, okay, wonach suchen Leute eigentlich auf meiner Website? Weil das halt immer eine ganz gute, wie soll ich sagen, es ist eine ganz gute Analyse. Was fällt den Leuten schwierig? Also A, wofür interessieren sie sich? B, ist es immer ein Zeichen dafür, was fällt ihnen schwer zu finden? Also was ist nicht leicht zugänglich und was fehlt vielleicht? Also es gibt ja auch Nullergebnisse und die Nullergebnisse sind natürlich auch interessant zu sehen. Wenn viele Leute nach einem gewissen Thema suchen und ich habe gar nicht viel Content dafür, dann ja, scheint es ein Hinweis zu sein, dass irgendwie das zumindest der Nutzer es mit meiner Seite verbindet.
Mhm. Fallen dir sonst noch Anwendungsbereiche ein?
Nee, ich glaube, das ist... Also es gibt natürlich immer Spezialfälle, also manchmal gibt es zum Beispiel in der User Experience gibt es immer wieder die Ad-Hoc-Analyse, wie sind eigentlich die technischen Bedingungen meiner Nutzer, also das kommt häufiger mal vor, gerade wenn man drüber nachdenkt, irgendwie ist ein Redesign zu machen, dann zu überlegen, okay, wie müssen wir beispielsweise die unterschiedlichen Screen-Sizes berücksichtigen, also wo sollen wir jetzt zum Beispiel Schwellen kreieren, um dann nachher die unterschiedlichen Responsive-Varianten anzuzeigen, also ab welcher Pixelzahl. Und da ist halt natürlich auch mal es ist auch meistens eine Ad-Hoc-Analyse zu schauen, okay, wie sieht's eigentlich aus auf unserer Website? Gibt es noch Internet Explorer 7 irgendwo und würde das uns schaden? Also ist ein bisschen weniger geworden, weil es jetzt nicht mehr so schlimm ist wie früher, aber ist tendenziell schon immer noch was. Und vielleicht Ad-Hoc-Analysen, was vielleicht auch nochmal Auslöser sein kann, ist, wenn man einfach den Eindruck hat, dass vielleicht am Tracking irgendwas nicht stimmt oder an den Daten. Das heißt, dann kann man sozusagen eine Analyse machen, wo man einfach nochmal schaut, sehe ich denn jetzt irgendwelche Auffälligkeiten bei den Daten, die mir ein bisschen Hinweis darauf geben, dass beispielsweise irgendwas am Tracking nicht richtig läuft. Also sei es jetzt sowas Profanes wie der Tracking-Pixel ist noch auf einer anderen Seite drauf, weil irgendwer da die Property-ID hinten falsch vergessen hat abzudaten. Und sowas kann ich halt in einer Ad-Hoc-Analyse auch ganz gut rausfinden. Oder zumindest kann so verschiedene Punkte abklopfen, um zu sehen, okay, kann das ein Problem sein.
Auf jeden Fall. Also super Punkt. Lass uns mal eine Episode dazu machen, zum Datenqualität.
Ja, ja. Gerne. Ja, das war auch tatsächlich, ich habe das auch schon von ein, zwei Hörern gefragt bekommen. Also da ging es mehr so in Richtung Audit, aber das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Also das ist ja ein Teil eines Audits, zu schauen, okay, laufen denn Daten eigentlich richtig sauber rein. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen.
Super. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt eigentlich schon bei den Werkzeugen angekommen, die man für eine Ad-Hoc-Analyse nutzen kann. Also wir haben ja schon in der letzten Episode das ganze Thema Zielvorhaben besprochen und das natürlich auch für Ad-Hoc-Analysen super wichtig, weil das einem natürlich hilft, seine Analysen darauf zu fokussieren, was das eigentliche Ziel der Webseite ist und man bekommt Metriken wie eine Conversion Rate in Analytics schneller angezeigt, als sich das selbst ausrechnen zu müssen. Man hat Trichtervisualisierung und so weiter. Genau, könnt ihr euch nochmal die letzte Episode dazu anhören. Genau, und ansonsten haben wir uns überlegt, sind Werkzeuge wie Filter, Segmente und benutzerdefinierte Berichte hilfreich.
Und das war mir deswegen, das war ja so meine initiale Idee für das, was ich heute machen wollte, weil ich gedacht habe, okay, wir haben jetzt irgendwie schon 6 Folgen gemacht und ich habe noch gar nicht mehr meine Lieblingsinstrumente in Analytics-Tools. Also es ist jetzt, klar, wir machen das jetzt heute für Google Analytics. Aber per se, ich nutze solche Tools auch in allen anderen Analytics-Tools eigentlich mit Vorliebe. Und ich sage jetzt immer, aber das ist jetzt auch meine Ansicht, also jeder Analyst hat auch so seinen Ansatz dafür, aber für mich sind benutzerdefinierte Berichte und Segmentierung sozusagen der Zauberstab eines Analysten. So, warum das so ist, kann ich vielleicht einfach mal am Beispiel der Berichte zeigen. Und zwar Also in Google Analytics gibt es sehr, sehr viele vordefinierte Berichte. Das sind halt die, die ihr seht, wenn ihr es aufmacht, wenn ihr dann in unterschiedlichen Themengebiete reingeht, also Akquisitionsreports, das heißt also der Kanalreport, dann der Referral-Report und dann die Seitenansichten. Das heißt, das sind alle Standard-Reports, die aber, sage ich mal, aus den beiden wichtigen Zutaten von Analytics bestehen, nämlich den Dimensionen und den Metriken. Und in den benutzerdefinierten Reports habe ich sozusagen die komplette Freiheit und kann da die Dimensionen wählen, die mich interessieren und die mit den Metriken kombinieren, die ich dazu halt wissen will. Und vielleicht nochmal ganz kurz Dimensionen und Metriken. Was ist eigentlich der Unterschied? Die Dimensionen definieren im Endeffekt das Was in der Analyse. Also eigentlich den Content oder die Ausprägung der Daten. Also ohne Dimension würden wir einfach nur sehen, Website hat 50 Millionen Sitzungen gehabt. Und das sagt uns jetzt, ja, sagt uns natürlich schon was, weil wir können jetzt über die Zeit verfolgen, wie sich das Ganze verändert. Aber mit der Zeit haben wir schon etwas eingeführt, was nämlich eine Dimension ist, nämlich das Datum. Also der Tag ist zum Beispiel eine Dimension und beschreibt sozusagen die Daten, nämlich die Sitzung für diesen einen Tag. Und weitere Dimensionen sind beispielsweise die Herkunft, also über welche Kampagne kam der Nutzer. Dann beispielsweise eine Seite, also welche Seite wurde angesehen. Eine Seite kann eine Dimension sein. Dann auch technische Informationen, halt das Betriebssystem, dann das Gerät, mit dem der Nutzer auf die Seite gekommen ist. Und dann, was ich gerade schon gesagt habe, halt das Datum oder auch die Uhrzeit, wann der Benutzer halt eine Seite geladen hat. Das heißt, Dimensionen helfen mir einfach, mehr Kontext in meine Daten zu bekommen. Und wenn ich jetzt, das wird sicherlich auch nochmal ein Thema werden, anfange auch noch eigene Dimensionen zu kreieren, das heißt also benutzerdefinierte Dimensionen anlegen, dann kann ich natürlich versuchen, einfach noch mehr Tiefe in die Daten reinzubekommen. So, und auf der anderen Seite stehen halt die Metriken und die Metriken beschreiben, dass wie oft etwas passiert. Also die sehr viele Metriken sind einfach nur Counter, das heißt, sie zählen hoch. Das heißt, beim Seitenaufruf, wenn eine Seite aufgerufen wird, wird zu dieser Seite das Ganze einfach hochgezählt. Und es gibt noch ein paar, dann gibt's speziellere Metriken, die einfach ein Verhältnis wiedergeben, wie zum Beispiel die Conversion Rate. Das heißt, die Conversion Rate bildet ein Verhältnis zwischen einer erfolgten Transaktion und einer Sitzung. Das heißt, dividiert es einfach und hat damit dann halt ein Verhältnis erstellt. Und in den benutzerdefinierten Reports kann ich halt beliebige Dimensionen, die ich aussuchen kann. Wir packen auch noch einen Link in die Shownotes, wo ihr alle Dimensionen und alle Metriken seht, die es standardmäßig in Google Analytics gibt. Das sind relativ viele. Es sind aber jetzt auch ein paar spezielle mit dabei. Aber es ist zumindest mal interessant zu sehen, was man eigentlich machen kann. Genau, und in den eigenen Berichten kann ich halt sagen, ich benutze diese eigenen Berichte für zwei Zwecke und das passt zu dem, was wir vorher gesagt haben. Das heißt, zum einen erstelle ich mir manchmal einfach Reports, die ich häufig brauche. Also zum Beispiel für benutzerdefinierte Dimensionen, weil die natürlich, dadurch, dass sie von mir selbst angelegt sind, keinen Standardbericht haben. Das heißt, ich brauche für diese benutzerdefinierten Dimensionen meistens auch einen benutzerdefinierten Bericht, um zu sehen, was da passiert. Oder ich habe manchmal auch einfach spezielle SEO-Reports, wo ich dann, sage ich mal, Dimensionen kombiniere, die ich jetzt in den Standard Reports nicht habe. Die zweite Sache, und das ist tatsächlich das häufigste, was ich dafür, wofür ich die benutzerdefinierten Berichte benutze, sind im Endeffekt das ist für mich der Startpunkt, um eine Optimierung durchzuführen. Das heißt, beispielsweise möchte ich einfach nochmal gucken, wie so Marketing-Performance aussieht. Und dafür kann ich natürlich in den Standard Report reingehen, aber ich möchte einfach noch mehr Dimensionen miteinander verbinden. Und in den benutzerdefinierten Reports habe ich zwei Möglichkeiten, wie ich mir die Daten oder die Dimensionen anzeigen lassen kann. Es gibt zum einen die Explorer-Ansicht. Das heißt, wenn ich den benutzerdefinierten Report anlege, kann ich das auswählen, dass ich das als Explorer-Ansicht sehen will. Und dann ist es im Endeffekt so, dann wähle ich beispielsweise drei Dimensionen aus. Das heißt, die erste könnte der Marketingkanal sein, das zweite könnte die Marketingkampagne sein und als drittes dann die Landingpage. Und wenn ich jetzt in der Explorer-Ansicht bin, dann würde ich nachher im Bericht als erstes immer die oberste Ebene sehen, das heißt in dem Fall der Marketingkanal. Und wenn ich dann auf den Marketingkanal klicke, komme ich auf die zweite Ebene, also die zweite Dimension, in dem Fall dann halt die Marketingkampagne. Und wenn ich dann auf eine bestimmte Marketingkampagne bekomme, dann sehe ich alle Landingpages für diese Marketingkampagne. Also in der Explorer-Ansicht kann ich mich sozusagen runterfiltern auf die tieferen Ebenen, die ich definiert habe. Das kann in verschiedenen Zwecken ganz interessant sein. Allerdings arbeite ich gerade für diese Optimierungsanalyse sehr häufig mit der anderen Ansicht, und zwar mit der Tabellenliste. Und in der Tabellenliste wird Folgendes gemacht, das heißt, ich definiere auch die Dimension. In dem Fall nehme ich auch beispielsweise Kanal, dann Kampagne und Landingpage und definiere dann ein paar Metriken dazu, also in der meisten Fall halt Sitzungen und dann vielleicht noch zwei Conversion Rates von zwei meiner Zielen. Und wenn ich das Ganze dann als Bericht generiere, dann sehe ich sozusagen alles auf einer Seite. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht irgendwo reinklicken. Ich sehe dann, die drei Dimensionen sind sozusagen drei Spalten vorneweg. Das heißt, ich habe dann den Kanal, dann die Kampagne und die Landingpage als drei Spalten. Und dadurch, dass natürlich jetzt alle Kombinationen generiert werden von diesen drei Dimensionen, werden diese Reports tendenziell sehr, sehr lang. Also es kann durchaus mal sein, dass das, weiß ich nicht, 5.000, 6.000 Einträge werden. Das Gute daran ist, wie ich damit arbeite, ist Folgendes. Das heißt, meistens exportiere ich es mir dann in Excel, weil es ein bisschen leichter ist, damit zu arbeiten. Und was ich halt mache, ist, ich ermittle einmal einen Durchschnitt über alle. Also das heißt, ich gucke mir halt an, wie ist die durchschnittliche Conversion Rate für das Ziel Bestellung. So, sei es jetzt mal 3% ist die durchschnittliche Bestellungs-Conversion Rate. Was ich jetzt mache, ist, ich gucke mir dann alle Ausprägungen der Dimension an, die ausreichend Sitzungen erzeugt haben, also beispielsweise ab 1.000 Sitzungen in der Woche. Und den Rest sozusagen filter ich weg. Im Übrigen kann ich das auch schon direkt in dem benutzerdefinierten Report machen. Da kann ich nämlich auch einen Filter drauflegen und kann sagen, okay, zeig mir nur die an, die bei den Sitzungen halt höher als 1.000 ist. Und dann bei dem Rest, sozusagen bei allen, die Sitzungen, also ausreichend Sitzungen haben, schaue ich mir dann an, wie verhalten sich die Conversion Rates hier für die einzelnen Ausprägungen im Vergleich zum Durchschnitt. Das heißt, in Excel kann ich beispielsweise mit konditionierter Formatierung das relativ einfach machen, dass ich mir halt anzeige, okay, welche Kombination von Dimensionen performen wesentlich besser als der Durchschnitt und welche wesentlich schlechter. Und die ziehe ich mir sozusagen gesondert raus. Und das ist für mich dann ein Anfangspunkt, um zu überlegen, okay, hier könnte ich jetzt anfangen, über Optimierung nachzudenken. Das kann in zwei Richtungen gehen. Also zum einen halt kann ich mir die Outperformer angucken, also die besonders gut performen, und finde dann beispielsweise raus als Kanal Referrer, dann beispielsweise als Kampagne, dann als Quelle eine bestimmte Website und dann als Landingpage halt ein bestimmter Artikel. Und dann kann ich darüber zum Beispiel rausfinden, dass scheinbar ein Artikel von mir auf einer anderen Seite gefeatured worden ist und dass die Leute, die über diesen Artikel, also über diese andere Website auf meinen Artikel kommen, wesentlich wahrscheinlicher sind, dass sie am Ende konvertieren als beispielsweise von anderen Seiten. Und das kann für mich zum Beispiel jetzt interessant sein, weil ich sagen kann, okay, ich kann mir zum Beispiel angucken, bekomme ich noch mehr Traffic über diese andere Website und kann den nochmal analysieren. Und wenn das aussieht, dass diese Website zum Beispiel sehr, sehr guten Traffic generiert, dann könnte ich beispielsweise überlegen, okay, macht es vielleicht Sinn, mal auf diese Website zuzugehen, um vielleicht eine Partnerschaft anzustreben oder um vielleicht Werbung bei denen zu buchen. Also es gibt mir zumindest einen Hinweis, der Traffic, der über diese Website beispielsweise kommt, scheint besser zu konvertieren als andere. Und das Gleiche halt mit den Underperformern. Ich kann mir halt angucken, okay, ist beispielsweise da eine spezielle Marketingkampagne dabei, dann sehe ich, okay, die konvertiert sehr, sehr schlecht, dann ist es vielleicht ein Kandidat, um mal zu schauen, okay, macht es eigentlich Sinn, hier noch Geld irgendwie auszugeben oder muss ich die vielleicht noch ein bisschen besser optimieren und so weiter. Der Vorteil ist, dieses Reports, wo ich halt eine Tabelle anlege mit 2 bis 3 Dimensionen, ich kann sehr, sehr schnell erkennen, welche Ausprägung von Dimensionen höher performen und welche nicht so gut performen. Und das ist für mich sozusagen die schnellste Art, um, sage ich mal, Optimierungspunkte zu finden. Ich weiß, es ist sehr speziell. Arbeitest du so auch oder ist das jetzt sehr exotisch?
Gar nicht. Aber ich habe mir gerade überlegt, so, hey, ist echt spannend, so mal zu hören, wie dein Prozess ist und was du dir genau alles anschaust. Also was ich, vielleicht noch ein ganz kleiner Nachtrag, wer den Explorer oder den Dimension Explorer erwähnt hast von Google Analytics, genau, den Link, den wir auch in den Shownotes haben, alle so, sobald ich anfange mit meinen Kunden an Reports zu arbeiten, sage ich denen immer, setzt euch ein Lesezeichen auf diese Seite, weil es ist so wertvoll, da immer wieder nachzuschauen und reinzugehen und zu gucken, okay, welche Dimensionen gibt es überhaupt und welche Aussage treffen die, welche Informationen stecken da drin. Und da kommen wir nochmal sozusagen einen Schritt vorher, wo ich gesagt habe, es gibt häufig eine Frage, die im Raum steht, aber der Übertrag zu welche Dimensionen brauchen wir dafür, was kann man sich anschauen, welche Metriken, die ist halt häufig schwierig. Und dafür finde ich diesen Explorer super hilfreich, weil man da einfach durchgehen kann und, sag ich mal, Inspiration bekommen kann oder wenn man Vermutung hat, einfach sich sicher sein kann, was bedeutet diese Dimension, was sagt die mir? Und genau dasselbe ist eigentlich auch der Fall, wenn man benutzerdefinierte Dimensionen angelegt hat, weil viele Anwender oder viele Marketingmanager, die zum Beispiel mit den Daten arbeiten, waren gar nicht so tief in das Setup involviert und die wissen überhaupt nicht, dass die benutzerdefinierte Dimensionen in ihrem Setup haben und falls doch, was genau die Aussagen, wie die definiert sind, welche Werte die annehmen können. Das heißt, diesen Explorer oder diese Dokumentation, den es von Google Analytics gibt, ist auch total wichtig, intern anzulegen, dass man seine eigenen benutzerdefinierten Dimensionen und Metriken in so einem Explorer erläutert.
Ein sehr, sehr guter Punkt. Das ist tatsächlich was, glaube ich, häufig fehlt. Also gerade bei den benutzerdefinierten Dimension, einfach nochmal ein Dokument anzulegen und zu sagen, hier, keine Ahnung, in Dimension 1 haben wir folgenden Wert drin, der kann folgende Ausprägung haben, also bitte immer gerne auch Beispiele rein hinzufügen, damit jeder irgendwie eine Idee davon hat, was da reinfließt.
Und vielleicht zu dem, und also weil du mich gefragt hast, wie irgendwie so mein Prozess ist, also viele Dinge mache ich ganz ähnlich wie du. Was ich aber auch noch häufig nutze, ist, dass ich gar nicht unbedingt sofort einen benutzerdefinierten Report anlege. Gerade wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, die da noch nicht so super fit sind in Analytics, sondern dass ich zuerst mit den Standard-Reports arbeite, die mir aber so konfiguriere mit sekundären Dimensionen und vielleicht einem Filter und und die dann halt speichere, sodass die immer wieder zugänglich sind für die Anwender, ohne dass sie sich das immer wieder neu konfigurieren müssen. Das finde ich auf jeden Fall auch hilfreich.
Sehr gutes Beispiel. Also es ist tatsächlich für jemanden, der jetzt, sage ich mal, noch ein bisschen Respekt davor hat, sich jetzt mit den benutzerdefinierten Berichten irgendwie zu beschäftigen, ist das die einfachste Angewohnheit. Also ganz, ganz wichtig, weil das auch viele manchmal noch gar nicht machen, probiert die sekundäre Dimension aus. Das heißt, wenn ihr einen Standard-Report habt, wie beispielsweise, keine Ahnung, der Kanal-Report für Marketing, dann guckt euch doch einfach mal an, eine zweite Dimension daneben zu legen, wie zum Beispiel Landing-Pages. Oder Device-Type kann zum Beispiel auch interessant sein. Also einfach zu gucken, okay, wie unterscheidet sich jetzt Mobile und Desktop? Das kann ich natürlich auch mit einem Segment machen, aber mit der sekundären Dimension ist es halt viel leichter und viel schneller, um das zu machen. Genau, das bringt mich noch zu einem Punkt, der noch wichtig ist zu erwähnen, weil gerade wenn es jetzt darum geht, man hat zum Beispiel jetzt ein Setup und man hat viele benutzerdefinierte Dimensionen und hat für die jetzt Reports erstellt. Man erstellt die Reports erstmal für sich. Das heißt also, Standardeinstellung ist halt, den Report kann nur ich sehen, aber ich kann natürlich diese Reports auch teilen. Und gerade wenn es dann darum geht, dass ich benutzerdefinierte Dimensionen eingeführt habe und habe dafür spezielle Reports erstellt, macht es natürlich Sinn, dass diese Reports dann auch allen zugänglich sind. Das heißt, in die Dokumentation der benutzerdefinierten Dimension dann auch einfach den Link zu diesem Report rein hinzufügen. Also auch hier funktioniert es ähnlich wie bei den meisten anderen geteilten Sachen Google Analytics. Das heißt, wenn ich es teilen möchte, bekomme ich einen Link. Und wenn ich jemand anderen diesen Link dann schicke, dann wird der gefragt, ob er diesen Report, also wenn er draufklickt, kommt er zu Google Analytics und dann wird gesagt, okay, hier, du kannst hier einen Report anlegen. Wo möchtest du den anlegen? Also für welche Property? Und dann ist er auch für den Nutzer gespeichert. Der einzige Nachteil ist, ich glaube, das ist nicht so, oder korrigiere mich, die aktualisieren sich nicht, ne? Das heißt, ich kriege eigentlich nur den Status quo, also wenn ich jetzt anfange, an dem Report zum Beispiel weiterzuarbeiten, werden die nicht automatisch aktualisiert.
Oh, puh, gute Frage. Ja, müsste man mal ausprobieren. Nicht.
Ja, ich glaube, rein technisch ist es einfach nur so, der lädt, also er exportiert einmal die Konfiguration des Reports und wenn man dann diesen Sharing-Link verschickt und jemand klickt da drauf, dann importiert er sich sozusagen die Konfiguration des Reports, aber es gibt keine richtige Verbindung zwischen beiden. Aber falls jetzt jemand da eine andere Erfahrung gemacht hat, kann er uns gerne nochmal eine Nachricht schicken. Aber ich glaube nicht.
Ich probiere das einfach mal aus und mache dann das Ergebnis in die Shownotes.
Okay. Perfekt. Genau. Also wenn ihr Berichte haben wollt, die sich gegenseitig aktualisieren, dann müsst ihr sowas wie Data Studio verwenden. Haben wir auch noch gar nicht drüber richtig groß drüber gesprochen. Ist ja auch ein Google-Produkt, wo ich halt meine Analytics-Daten nochmal anderweitig aufbereiten kann. Da ist es allerdings schon so, wenn ich einen Report erstellt habe und den mit anderen teile und ich mache Änderungen, dann ist das für alle sichtbar. Aber Data Studio habe ich tatsächlich bis heute noch nicht so richtig zur Exploration verwendet.
Du meinst jetzt für Ad-Hoc-Analysen?
Ja, genau, für Ad-Hoc-Analysen. Mhm. Also, ich weiß, es gibt Leute, die das zum Beispiel mit Tableau machen, also die mit Tableau tatsächlich, oder Tableau verkauft das ja auch so, dass man das ganz gut kann. Ne, also du kannst ja dann ja so einfach Dimensionen, wirfst auf so eine Arbeitsfläche und kriegst dann schon gewisse, wie soll ich sagen, so gewisse Ansichten. Habe ich aber tatsächlich nie richtig genutzt.
Ja, also ich glaube, ich habe es vielleicht ein, zwei Mal verwendet. Ich meine, im Endeffekt ist es ja wie ein benutzerdefinierter Report mit einer etwas schöneren Darstellung. Was natürlich ein Vorteil ist, dass man mit der Darstellung ein bisschen mehr rumspielen kann und dann einfach visuell mehr Auffälligkeiten erkennen kann, als wenn man jetzt nur eine Tabelle
zum Beispiel sieht. Das stimmt. Ja, das stimmt. Wobei ich bin halt auch so ein extremer Zahlen-Tabellentyp. Das heißt, ich brauche eigentlich keine Charts.
Ja, ich meine, im Endeffekt, um zu wissen, was war die Abweichung, ist das relevant für mich oder nicht, bringt einem, ne, der visuelle Peak, den man irgendwo in einer Kurve sieht, bringt einem natürlich gar nichts. Aber ich finde es total hilfreich, ne, man hat dann so einen Trigger, so, ah, guck mal, da ist ja irgendwas, vielleicht geht man da nochmal tiefer rein. Wo kommt der denn her? Warum ist das denn so? Also, ne, um so ein bisschen Fragen zu generieren, aber jetzt natürlich nicht, um die tatsächlichen harten Zahlen, Erkenntnisse, okay, das ist jetzt so und so, am Ende draus zu ziehen.
Ja. Das stimmt. Und ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen Typsache. Also ich kenne auch einfach Menschen, denen fällt das viel, viel leichter, Abweichungen oder Muster einfach in Charts zu erkennen. Und andere wiederum, die sehen es einfach direkt in den Zahlen. Deshalb. Aber dafür sind die benutzerdefinierten Berichte nicht so schön. Also visuell kann man da, ja, ne, also ich sag mal so, es ist eigentlich ein bisschen schade. Ich hatte auch immer gehofft, dass sie die gleichen Elemente bekommen wie die Standard-Reports, weil im Standard-Report gibt es nämlich zum Beispiel eine sehr schöne Visualisierung. Man kann ja rechts, kann man ja mal entscheiden, wie möchte ich, sage ich mal, jetzt den Report dargestellt bekommen. Da gibt es ja unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten. Ich rufe es gerade nochmal parallel auf, damit ich es ein bisschen besser beschreiben kann. Und da gibt es halt eine Darstellungsmöglichkeit, die ich halt viel verwende, die diesem Prinzip entspricht, was ich gerade gesagt habe, dass ich mir halt Under- und Overperformer angucke. Und da gibt's halt einen Charttyp, der mir das auch einfach als Chart da zeigt. Muss nur gerade mal gucken, wie der heißt.
Ich glaube, es heißt Vergleich auf Deutsch.
Okay, gut. Warte mal.
Also es gibt es als prozentuale Aufteilung.
Mhm, genau.
Genau, als Vergleich und als Pivot-Tabelle.
Ne, ich glaube, ich meinte den Vergleich, weil das ist halt diese visuelle, ne, also oben rechts über den Report gibt's ja unterschiedliche Icons. Das heißt, standardmäßig hat man immer die Datenansicht und dann kann man das sich als Pie-Chart oder als Bar-Chart angucken. Genau. Und dann gibt's das, ja, Vergleich, den meine ich. Und Das ist halt, also es ist meine absolute Lieblingsdarstellung in einer Tabelle, weil es einfach sehr, sehr schnell sehen lässt, okay, wer, und ich kann ja oben dann, wenn ich den angestellt habe, den Vergleich, kann ich halt einstellen, auf welche Metrik soll sich das beziehen, also beispielsweise Transaktion. Und dann kann ich halt sehr, sehr schnell sehen, okay, wie verhalten sich diese einzelnen Dimensionen zum Durchschnitt? Und im Endeffekt, das, was ich vorhin beschrieben habe mit Export in Excel, ist ja genau das Gleiche. Bloß halt händisch gemacht, weil das ist leider eine Ansicht, die bekomme ich in den benutzerdefinierten Reports nicht. Also eigentlich sehr schade.
Stimmt.
Ja, es ist, warum auch immer. Ich habe mir früher, einfach über die API solche Sachen gebaut, dann ging es natürlich immer einiges schneller, da musste ich mir nicht alles in Excel irgendwie exportieren, aber das ist eine Ansicht, die ich halt sehr, sehr gut finde.
Aber das da wäre dann auch ein Anwendungsfall für Data Studio zum Beispiel, dass man sagt, okay, wenn einem diese Ansicht was bringt, dann setzt man das in Data Studio um.
Wobei ich auch da nicht sicher bin, ob das so einfach geht. Müsste ich mir auch nochmal angucken. Gucke ich mir nochmal an, mache ich beim nächsten Mal als Follow-up.
Okay, neue Episode.
Ja, das ist richtig. Das müssen wir sowieso irgendwann mal als Episode machen, wo wir beim Reporting sind. Aber ich glaube, die Ansicht gibt es da drin noch nicht. Aber ich schaue nochmal. Vielleicht hat sich das auch verändert. Okay, das unser Beitrag heute. Wie gesagt, wichtig war für uns heute, nochmal zu zeigen, explorative Analysen oder auch Ad-Hoc-Analysen sollte man keine Angst vorhaben und können einfach ein extrem guter Startpunkt sein, um zu überlegen, beispielsweise, wie kann ich dem Marketing-Team helfen, wie kann ich dem Produkt-Team helfen, die Performance zu verbessern. Also einfach zu zeigen, okay, hier scheint scheinbar irgendwas im Funnel auf der Website nicht optimal zu laufen oder könnte noch verbessert werden oder hier wäre ein ganz guter Hebel. Und das sind halt Dinge, die ich in Ad-Hoc-Analysen einfach erkennen kann. Und ich kann in einer Ad-Hoc-Analyse natürlich auch Probleme beim Tracking ganz gut analysieren. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Startpunkte, um zu überlegen, okay, welche Frage wäre eigentlich interessant zu beantworten und dann in Analytics einzutauchen und eine Ad-Hoc-Analyse zu machen. Ein anderer Punkt, den haben wir jetzt noch gar nicht genannt, ist, man wird auch einfach besser mit Analytics. Also das heißt, je mehr Ad-Hoc-Analysen mache, je mehr ich mich zum Beispiel beschäftige, welche Dimensionen könnten dazu passen, welche Metriken könnten passen, desto flüssiger werde ich einfach mit dem Tool. Das heißt also eigentlich, um Analytics zu lernen, sind solche Analysen mit solchen Fragestellungen genau der richtige Ansatzpunkt. Und ja, und als letzten Punkt haben wir halt nochmal gezeigt, wie gesagt, das ist jetzt mein Lieblingstool halt für solche Ad-Hoc-Analysen, sind die benutzerdefinierten Reports. Das heißt, da kann ich sehr, sehr leicht Dimensionen zusammenfügen, die ich normalerweise in den Standard-Reports nicht habe. Aber wenn ihr damit einfach starten wollt, dann einfach mal bei einem Report mit der sekundären Dimension arbeiten, weil die gibt einem manchmal schon weitere Einsichten, die man so, jetzt sage ich mal, mit den Standard-Reports out of the box nicht bekommt. Wichtig nochmal, ist mir gerade eingefallen, wenn ihr anfangt, halt solche benutzerdefinierten Reports oder auch eine sekundäre Dimension hinzuzufügen und ihr habt keinen 360-Account, immer mal ein bisschen den Blick oben links neben den Reportnamen auf das Sampling-Icon haben, weil gerade mit sekundären Dimensionen und vielleicht noch einem längeren Zeitraum erhöhe ich das Risiko, dass Google anfängt zu samplen, weil dadurch, dass es ja keine Standard-Reports sind, sind die halt auch jetzt nicht voraggregiert und dementsprechend muss Google sie auch weitestgehend on the fly berechnen. Und dadurch, dass es schnell gehen soll, kann es halt sein, dass ich mir damit Sampling reinhole. Ja, ich weiß nicht, hast du noch was du ergänzen würdest?
Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort.
Okay, ich habe noch ein besseres Schlusswort, nämlich das, was ich beim letzten Mal schon hatte. Ja, genau, ein eher allgemeines. Und zwar, beim letzten Mal schon gesagt, und wenn euch die Episode gefallen hat, wenn ihr auch noch, dann können wir sagen, wir haben auch schon vorherige Episoden, die ihr euch anhören könnt. Das heißt, Vorteil bei uns ist, die Sprechstunden sind eigentlich sind nicht tagesaktuell. Dementsprechend kann man auch ganz gut die alten Folgen nochmal hören, um zu schauen, okay, welche Themen wir da behandelt haben. Dann, wenn euch grundsätzlich der Podcast gefällt, dann bitte eine Bewertung bei iTunes oder Soundcloud ablegen, weil dann haben wir die Chance, dass auch noch mehr Leute unsere Folgen finden und sich somit die, sage ich mal, die Analytics, das Analytics-Wissen noch mehr in Deutschland verteilen lässt. Und wenn ihr Feedback habt, dann auch gerne die Bewertung schreiben oder uns einfach eine E-Mail schicken. E-Mail steht im Profil mit drin und an diese E-Mail kann dann nämlich auch Fragen von euch kommen. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt, die ihr gerne von uns behandelt haben wollt, dann schaut doch einfach mal und schickt uns einfach eine E-Mail. So, habe ich da noch irgendwas vergessen?
Nö, wir freuen uns immer über Fragen, die wir in der Sprechstunde beantworten können.
Ja. Richtig. Deshalb nicht zögern, kann auch ganz kurz sein, muss gar nicht lange sein, einfach schreiben, hey, ich würde gerne mal mehr zu dem Thema XY hören. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Ich wünsche allen eine angenehme Woche und würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Ganz genau. Habt eine schöne Woche. Bis dann.
Bis dann, macht's gut. Ciao.